sitzen bleiben.
Die DIPF Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
Lernen kann und sollte so viel mehr sein als stures Pauken, damit Kinder und Jugendliche das Wissen, das ihnen in der Schule vermittelt wird, nicht nur erinnern und auswendig wiedergeben, sondern dieses auch in immer wieder neuen Situationen gezielt anwenden können, ist eine andere Form von Lernen gefragt, die mehr ist als das, was in einem passiven Frontalunterricht passiert. Nämlich eine aktive Auseinandersetzung mit den Lerninhalten, ein Arbeiten mit den Informationen, die aufgenommen werden. So wird der Schüler, die Schülerin im Idealfall zum wichtigsten Protagonisten der eigenen Bildung. Herzlich willkommen zu Sitzen bleiben, dem DIPF-Eltern-Podcast. Mein Name ist Martina Himmer und heute wollen wir uns mit dem sogenannten generativen Lernen auseinandersetzen. Was bedeutet dieser Begriff überhaupt genau? Welche unterschiedlichen generativen Lernstrategien gibt es? Wie sind diese in der Schule anwendbar? Und eignen sich überhaupt alle Lernstrategien auch für jedes Alter? Sollten also Lehrkräfte je nach Alter ihrer SchülerInnen verschiedene Techniken anwenden? Diese und mehr Fragen wird uns heute Professor Dr. Gavin Broth beantworten. Der Wissenschaftler leitet den Arbeitsbereich Individuelle Förderung der Abteilung Bildung und Entwicklung am DIPF. Zentrale Themen seiner Forschung sind die individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen und die Entwicklung von Lern- und Gedächtnisprozessen. Und damit sage ich erstmal Hallo, Herr Broth.
Hallo, Frau Himmer.
Schön, dass Sie heute dabei sind.
Ja, vielen Dank.
Generatives Lernen. Steigen wir mal so ein mit einer Definition. Das ist sicher ein Begriff, der nicht jedem geläufig ist. Das lateinische Verb generare bedeutet erzeugen, hervorbringen. Und natürlich kennen wir auch den Stromgenerator. Aber was ist denn jetzt generatives Lernen genau?
Generatives Lernen bedeutet, dass Lernende die Lerninhalte nicht einfach nur passiv aufnehmen, sondern sich mit diesen wirklich aktiv auseinandersetzen, also selbst tätig werden. Sie arbeiten mit dem Lernmaterial und konstruieren damit Wissen, das dann über die gegebenen Lerninhalte hinausgeht. Also zum Beispiel zeichnen Sie in einem Biologietext über die Funktionsweise des Herzens, dazu zeichnen Sie dann eine Illustration zum Beispiel oder ein Mindmap. Also Sie generieren etwas, Sie stellen etwas her, was nicht schon vorgegeben ist durch die Lehrinhalte.
Jetzt denke ich da mal so zurück an meine eigene Schulzeit. Da gab es dann doch oft die Situation, wo ich mal so 5 Minuten vor dem Vokabeltest ganz schnell mir die Wörter eingeprägt habe und diese danach eigentlich fast gleich wieder vergessen habe. Das ist jetzt eigentlich so ziemlich genau das Gegenteil von einer generativen Lernstrategie, oder?
Na, zumindest, es ist keine. Ja, also Dinge wie wiederholtes Lesen, ne, kurz vorher, aber auch so Dinge wie Markieren von Texten, das sind keine generativen Lernaktivitäten oder Lernstrategien. Und wir gehen auch nicht davon aus, dass durch solche Aktivitäten, wie wenn man einfach was wiederholt liest, viel ganz oft oder was markiert, dass da wirklich tiefere Verstehensprozesse angeregt werden. Und das ist genau das Ziel. Also wir wollen nicht nur eine oberflächliche Verarbeitung, sondern wirklich eine tiefgehende Verarbeitung und tiefgehende Verstehensprozesse anregen.
Ja, und dann sind aber diese Nicht-Strategie, die ich da angewendet habe, ist dann wirklich eine sehr passive Form, die aber doch noch relativ geläufig ist, denke ich mir, wenn ich mir mal so die Lernenden ansehe. Ne?
Ja, absolut. Das zeigen auch die Studien, dass Lernende das auch durchaus bevorzugen, solche Strategien, die eher oberflächlich sind und dass das durchaus auch plausibel erstmal ist, weil man schnell die Illusion davon bekommt, dass man was verstanden hat, ne? Weil es relativ einfach ist. Und je einfacher es einem fällt, was abzurufen, desto eher ist man dann auch geneigt zu sagen, oh, das habe ich verstanden. Ne? Also von daher ist das durchaus verständlich, dass Lernende das gerne machen, auch immer noch machen. Aber wir wissen, dass das zu einem tieferen Verständnis nicht führt.
Naja, das heißt also, dass man das generative Lernen eigentlich lernen sollte, also in der Schule als Strategie beigebracht bekommen sollte. Wie ist es denn jetzt in der Forschung? Ja, setzen Sie sich schon lange damit auseinander, aber wie konkret sieht es dann in der Schule aus? Ist dort diese Wichtigkeit generativer Lernstrategien auch schon angekommen?
Ja, das ist natürlich immer wie so Fragen über Schule schwer pauschal zu beantworten, da wir auch einfach relativ wenig wissen, was genau in den Unterrichtsstunden der Lehrkräfte passiert. Mhm. Und dass sich natürlich extrem unterscheidet zwischen Lehrkräften, viel stärker zwischen Lehrkräften an einer Schule als zwischen Schulen, wie man ja heutzutage durch Erkenntnisse der empirischen Bildungsforschung weiß. Es ist allerdings davon auszugehen, dass es doch eher wenig bisher angewendet wird. Das zeigen auch Studien, die allerdings schwerpunktmäßig aus den USA kommen, wo sowas auch empirisch untersucht wurde. Aber ich habe zumindest keine guten Gründe zu glauben, dass es bei uns wirklich anders aussieht. Das heißt auch nicht, dass das jetzt unbedingt eine Katastrophe sein muss. Darauf kommen wir ja später noch. Das ist kein Allheilmittel, generatives Lernen. Ich sage nicht, dass das immer stattfinden sollte und dass das sozusagen die einzige Form der Wissensvermittlung sein sollte. Nee. Aber ich denke doch, hier hin und wieder wäre das doch ganz günstig, stärker auf solche, auf sowas zurückzugreifen.
Mhm. Ja. Also wir haben jetzt bisher eher allgemein von dem generativen Lernen gesprochen und wir wissen, es geht darum um die aktive Aneignung des Stoffes. Wie das aber jetzt ganz konkret aussehen kann, das wissen wir noch nicht. Vielleicht haben Sie einige Beispiele für ganz unterschiedliche generative Strategien und können uns da so ein bisschen erläutern, wie die genau funktionieren.
Ja, sehr gerne. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, über die Aktivität des Zeichnens. Das hatte ich ja kurz als Eingangsbeispiel schon gemacht, wo das zum Beispiel ganz beliebt ist, ist bei so Fächern gerade wie Biologie, wo sich Dinge recht gut visualisieren lassen in den Naturwissenschaften. Und wenn das möglich ist, wenn ein Text sowieso schon etwas beschreibt, ein System, einen Kreislauf, wie zum Beispiel den Blutkreislauf, dann bietet es sich da natürlich an, das auch mal zu skizzieren, wie das aussieht. Das wäre also das Zeichnen, das Generieren von Zeichnungen wäre ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre, was eigentlich bei vielen Themen geht, wäre das Erstellen einer Concept Map, was so eine Art von stärker strukturierter Mindmap ist, die man auch kennt aus dem Schulunterricht. Zumindest bei mir wurde das schon relativ stark gemacht. Oder öfter mal angewendet, wo es aber jetzt in dem Fall nicht nur darum geht, Vorwissen zu sammeln, also sprich die Schülerinnen und Schüler erstmal zu bitten, so ein Mindmap, so ein Conceptmap zu erstellen, um zu gucken, was sind denn meine Assoziationen, sondern das schon konkreter machen zu zum Beispiel einem Text, den man präsentiert bekommt oder im Nachgang zu einem Video, was man sieht, zu einem Unterrichtsvideo. Andere Strategien wären, die auch zusammenhängen, wären das Selbsterklären, also das Erstellen von Erklärungen, die man entweder schriftlich schreibt oder sich wirklich nur mündlich gibt, dass man immer sich das versucht, was man gerade liest, nochmal in anderen Worten auszudrücken. Vorherzusagen, wie ein Text zum Beispiel weitergeht oder was als nächstes passiert, wie ein naturwissenschaftliches Experiment ausgehen wird. Das ist ein Beispiel für eine generative Lernstrategie. Und auch Dinge wie Fragen stellen zu einem Text, wirklich sich Fragen zu etwas ausdenken und dann auch sich selbst zu testen. Also es gibt viele verschiedene Beispiele für generative Lernaktivitäten.
Genau diese unterschiedlichen generative Lernaktivitäten haben Sie sich auch näher angeschaut und darüber auch einen Artikel geschrieben. Generative Learning, which strategies for what age heißt der? Und dieser Titel impliziert ja auch schon, dass es irgendwie Unterschiede geben muss, wie man einem 8-Jährigen etwas beibringt, im Gegensatz zu einem 16-Jährigen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das sage ich, obwohl ich auch als Entwicklungs- und pädagogischer Psychologe sagen würde, dass Alter per se keine gute Erklärung ist für individuelle Unterschiede. Das ist natürlich immer eine Vereinfachung. Aber im Durchschnitt ist es sicherlich so, dass jüngere Kinder erstmal weniger Weltwissen haben als ältere Kinder und als Erwachsene. Sie hatten weniger Gelegenheit. Und wir wissen auch sehr gut aus Forschung, dass sie weniger gute Selbstregulationsfähigkeiten haben. Also sie sind weniger gut in der Lage, ihr Lernen zu überwachen, zum Beispiel abzugleichen, wie stehe ich da im Vergleich zu meinen Zielen, wie gut habe ich mir das bisher angeeignet, als auch dann Kontrolle über ihr Lernen auszuüben. Und das sind sicherlich Faktoren, auf die man Rücksicht nehmen muss, wenn man Kinder unterschiedlichen Alters unterrichtet. Und das passiert natürlich auch in den Schulen massiv. Also deswegen ist die Ausbildung von Grundschullehrkräften in vielen Teilbereichen sehr verschieden von der von Gymnasiallehrkräften zum Beispiel oder von Hochschullehrkräften. Also das passiert natürlich. Interessanterweise, was mich wirklich immer wieder überrascht, ist, dass das in der Forschung teilweise sogar weniger passiert als in der Schule, habe ich manchmal den Eindruck. Weil in der Forschung ist es sehr oft so, dass bei Studien zu Lernerfolg, zu Lernaktivitäten Studierende getestet werden. Was natürlich nahe liegt, weil auf die kann man leicht zugreifen. Die sind für Leute, die an Universitäten arbeiten, einfach leicht verfügbar. Es ist klar, die sind auch, mit denen kann man leicht kommunizieren. Das ist alles relativ wenig aufwendig. Deswegen werden einfach der Großteil der Studien mit Studierenden durchgeführt. Und dann wird tatsächlich oft behauptet, dass das dann generell gilt, die Befunde, die man bei Studierenden gefunden haben. Und das wollte ich mir auch in diesem Artikel mal genauer anschauen, ob denn das so ist.
Ja, weil es eben überhaupt gar nicht so ist, weil man natürlich das Alter da sehr berücksichtigen muss. Das haben sie auch in dem Artikel gemacht und haben da auch ganz konkrete Ergebnisse zu den einzelnen Lernstrategien dann auch festgehalten für die unterschiedlichen Altersgruppen. Was waren denn diese konkreten Ergebnisse genau?
Ja, zunächst anknüpfend an das, was ich davor schon berichtet habe, kann man festhalten, dass wenig überraschend eigentlich bei Studierenden alle diese verschiedenen Aktivitäten, also ich habe mir 6 angeschaut, das Erstellen von Mind- bzw. Concept Maps, die Selbsterklärung, das Vorhersagentreffen, das Fragenstellen, das Selbsttesten und das Zeichnen. Und alle 6 Strategien, alle 6 Aktivitäten funktionieren bei Universitätsstudierenden ziemlich gut. Das ist, wie gesagt, auch nicht so überraschend, weil das sind Personen mit einem sehr hohen Weltwissen, viel, viel Wissen über viele verschiedene Themen. Die haben schon Abitur gemacht, und sie haben auch deutlich überdurchschnittliche selbstregulative Fähigkeiten. Ne? Das heißt, bei denen funktioniert's gut. Danach, oder müsste man eigentlich sogar sagen, davor, wenn man vom Alter her ausgeht, da treten dann deutliche Unterschiede auf in der Effektivität. Das heißt, wir haben dann unterschieden, oder ich habe unterschieden in dem Artikel zwischen Schülerinnen und Schülern, die so im Sekundarschulalter sind, also die auf Sekundarschulen, dann das Alter der 4., 5. Klasse, was ja international wie auch in Deutschland so ein Übergangsalter ist. In einigen Bundesländern oder in einzelnen noch ist da noch Grundschule, in anderen ist schon die weiterführende Schule. Das ist interessanterweise auch international so ein Alter, wo man nicht so ganz klar ist, wo gehören die Kinder jetzt hin? Sind sie noch elementar oder beschult oder dann oder schon weitergehend in weiterführenden Schulen und dann Grundschulkinder. Diese unterschiedlichen Altersgruppen habe ich da verglichen. Und da zeigte sich, dass einige Aktivitäten zunächst bei Grundschulkindern noch gar nicht richtig durchführbar sind. Das ist zum Beispiel das Mindmapping, das Conceptmapping, weil man dafür ja auch schon gut schreiben können muss. Das heißt also, vor der realistischerweise 4. Klasse, 3., 4. Klasse, ist das natürlich schwierig, mit Mindmaps um die Ecke zu kommen, was sehr Sprachliches ist. Aber da fällt auch auf, dass es da selbst in dem Alter, 4. Klasse, eigentlich so gut wie gar keine Studien zu gibt, wie gut Kinder das können und wie gut sie das und wie lernförderlich das ist. Und dann gab es Strategien wie das Fragenstellen und das Zeichnen, wo sich gezeigt hat, wo es durchaus Studien gibt, weil das Kinder ja auch durchaus schon können, zumindest in der 3., 4. Klasse, und Fragen stellen natürlich schon deutlich früher, wie jedes Elternteil gut weiß. Das kann auch mein 3-jähriger Sohn schon extrem gut Fragen stellen. Da hat sich gezeigt, dass die beiden aber sehr ineffektiv sind bei Kindern, wenn man sich die Studienlage dazu anschaut. Also beim Zeichnen ist es so, dass das natürlich sehr stark voraussetzungsreich ist. Und das ist auch eine generelle Message dieses Artikels, dass man sich immer die Lernvoraussetzungen genau anschauen muss. Um eine gute Zeichnung wirklich zu erstellen, muss man ein Thema einerseits schon sehr tief durchdrungen haben und auch wirklich auf einer System-, auf einer Strukturebene. Und was halt oft passiert, wenn man Lernende bittet, Zeichnungen zu erstellen, ist, dass sie auf einer oberflächlichen Ebene bleiben. Das heißt, sie zeichnen dann Dinge wie, konkret, wenn es jetzt um einen Blutkreislauf geht, dann zeichnen sie ein Bild von einem Herz und sie zeichnen irgendwie ein Bild von einem Kreis. aber es ist sozusagen noch nicht auf dieser tiefen Strukturebene, auf die wir eigentlich wollen. Mhm. Und das ist eine große Gefahr, zum Beispiel beim Zeichnen. Deswegen zeigte sich dort, dass das Generieren von Zeichnungen eigentlich erst wirklich ab dem mittleren Sekundarschulalter eine Strategie ist, die zu funktionieren scheint, auch mit einer stärkeren Unterstützung. Also das hat man auch variiert. Aber dann noch als letztes gab es auch durchaus Strategien, die schon bei Kindern im Grundschulalter gut funktionieren. Und das waren Strategien wie das Vorhersagen generieren und das Selbsttesten. Was auch vielleicht nicht so überraschend ist, weil das natürlich Strategien sind, wo man relativ wenig erstmal in Vorleistung treten muss mit dem Überwachen von Lernprozessen. Das ist was man recht, recht einfach auch umsetzbar ist und weniger voraussetzungsreich wie andere Aktivitäten.
Ja, das ist jetzt interessant, dass diese Fragen stellen jetzt zum Beispiel gar nicht so effektiv ist bei den Jüngeren, hätte ich jetzt gedacht. Warum? Weil sie es ja auch so oft machen.
Ja, also vielleicht, da muss man vielleicht unterscheiden zwischen Fragen stellen, wie man das hätte ich noch deutlicher machen sollen, wie das Kinder ohnehin von sich aus schon machen. Und das kann man auch zeigen, dass sie durchaus auch sehr, sehr gezielt Fragen stellen, auch schon sehr junge Kinder sehr gezielt Fragen stellen können. Bei dem Fragen generieren, bei Lerninhalten geht es ja nicht so sehr um das eigeninitiierte Fragen, als dass man Kinder bittet, denk dir mal Fragen aus, die zu dem Text passen könnten. Und da ist es wieder eine ganz ähnliche Sache wie bei dem Zeichnen. Um eine gute Frage zu stellen, muss man schon sehr tief auch eintauchen in ein Thema, wie man gerade im Uni-Kontext sehr gut weiß, wenn man man muss oft Fragen stellen zu Themen und bekomme auch oft Fragen gestellt. Und dann merkt man schon, dass es auch da wieder Fragen gibt, die an so einer Oberfläche bleiben, ne? Und solche, die wirklich tief einsteigen auf eine strukturelle Ebene. Und da merkt man einfach, dass Kinder das in so einem Kontext eher nicht machen und deshalb es bei Kindern dann oft nicht dazu führt, dass das Fragenstellen wirklich tiefere Verstehensprozesse anregt.
Ja, also Fragen ist eben nicht gleich Fragen in dem Fall.
Genau, ja, in dem Fall nicht.
Gut. Gab es jetzt bei Ihren Untersuchungen auch Ergebnisse, die Sie überrascht haben, also wo Sie mit einem anderen Output gerechnet hätten?
Ja, beim Fragenstellen ist vielleicht sogar schon ein Beispiel, wo man doch weiß, dass Kinder das sehr zielgerichtet können und auch machen und sich darüber gut Informationen aneignen können. Das fand ich schon etwas überraschend, dass sich das doch bei den kleineren, also bei den Grundschulkindern so deutlich gezeigt hat. Es scheint schon dann schon in der 4., 5. Klasse etwas besser zu funktionieren als das Zeichnen. Aber bei den kleineren Kindern, also bei den Grundschulkindern, so klein sind die ja auch nicht mehr, die zeigte sich, dass es bei denen die Studienlage ziemlich eindeutig ist, dass es nicht so gut zu funktionieren scheint. Das hat mich überrascht. Und was mich vielleicht generell überrascht hat, ist, wie wenig Studien es doch gibt bei Grundschulkindern zu generativen Lernaktivitäten. Und in Teilen scheint das ja auch nicht durchaus gerechtfertigt zu sein, da es viele Forschende und wahrscheinlich auch viele Lehrkräfte so eine Intuition haben, dass das vermutlich noch nicht so gut funktioniert in der Grundschule. Und dafür finden wir auch Anhaltspunkte. Aber einige Dinge funktionieren halt doch ganz gut. Und ich denke halt schon, dass man sagen muss und sich da auch selbstkritisch sein muss, dass es schon einfach eine Unwucht gibt bei den Studien mit Studierenden, einfach weil sie so leicht zu testen sind und es einfach mehr Studien geben sollte, die sich Schulkinder anschauen.
Was bedeuten denn jetzt diese Ergebnisse, die Sie zusammengefasst haben, ganz konkret für einen sinnvollen Unterricht in der Schule? Natürlich muss man da jetzt auch wieder nach den unterschiedlichen Altersgruppen gehen. Aber wie müssten Lehrer, Lehrkräfte da jetzt vielleicht ansetzen?
Naja, einerseits so eine Hauptaussage des Artikels ist schon, dass das Ziel sein sollte, zu einer stärkeren Individualisierung. Und Individualisierung heißt, dass Unterricht sich orientiert an den Lernvoraussetzungen der Lerner. Also in dem Fall heißt das, dass ich mich fragen sollte als Lehrkraft, welche Strategien könnte bei Kindern gut funktionieren. Und das ist, da ist Alter, wie ich schon gesagt habe, nur eine sehr grobe eine sehr grobe Daumenregel. Es sollte aber generell auch eine Inspiration sein für Lehrkräfte, überhaupt erstmal zu überlegen, welche generativen Lernaktivitäten gibt's, welche davon sind effektiv einsetzbar in einer bestimmten Altersgruppe und welche eher nicht. Also von daher war schon auch die Idee, das aufzuzeigen, und da habe ich eine Tabelle dann auch zu erstellt in dem Artikel, was weiß die Forschung aktuell darüber, welche Lernaktivitäten in welchen groben Altersranges, in welchen groben Altersbereichen funktionieren könnten.
Jetzt möchten Sie Kinder unterstützen anhand dieser diversen Lernstrategien, aber Ihr Team arbeitet auch ganz viel noch mit digitaler Hilfe, wie diese fruchtbar eingesetzt werden kann. Und da haben Sie zum Beispiel im Team eine App gemeinsam entwickelt, die heißt Prompt. Und die soll beim Vokabellernen helfen. Also die richtet sich jetzt schon an ein bisschen ältere Kinder. Wie genau macht sie das?
Na, vielleicht, sie soll nicht beim Vokabellernen als solches helfen. Das ist keine App, in der die Kinder Vokabeln lernen, sondern sie soll das beim selbstgesteuerten Lernen von Kindern helfen, was sich zum Beispiel beim Vokabellernen zeigt. Also die Idee, wo wir ansetzen, ist, dass Kinder typischerweise in der 5., 6. Klasse, also eigentlich schon in Deutschland in aller Regel beim Eintritt in die 5. Klasse, eine höhere Eigenständigkeit von ihnen erwartet wird, die natürlich teilweise dann durch die Eltern gewährleistet wird, aber eigentlich durch die Kinder selbst schon geleistet werden soll. Und das klassische Beispiel da ist nun mal Vokabeln lernen in der ersten Fremdsprache. Mhm. Weil das eine Aktivität ist, die eindeutig nicht im Unterricht stattfinden soll, sondern zu Hause. Und zu Hause heißt, wann in einer gewisser Weise selbstgesteuerten Umgebung, also nicht durch die Lehrkraft gesteuert. Unsere App, die setzt da an, oder die Idee dafür, dass Kinder bei diesem Schritt, dass sie das erste Mal selbstgesteuert lernen sollen, dass die Kinder dabei unterstützt werden, insbesondere beim Planen und beim Überwachen ihres Lernens. Also sie lernen Planungsstrategien, sogenannte Wenn-Dann-Pläne, zum Beispiel, wenn ich Mittag gegessen habe, dann lerne ich 5 Minuten meiner Vokabeln. Also einfache, klare Regeln, wo die psychologische Forschung zeigen könnte, dass die durchaus effektiv sind, und auch unsere eigenen Ergebnisse, die wir schon haben mit der App, zeigen, dass das den Kindern sehr gut hilft, regelmäßiger Vokabeln zu lernen, und dann auch das Überwachen des Lernens, also sprich, wo stehe ich, wo möchte ich hin. Das ist bei Kindern dann meistens vorgegeben, das ist der Vokabeltest in 3 Wochen und die Vokabeln, die ich bis dahin lernen muss. Wo stehe ich da und was muss ich noch tun? Und dabei setzt diese App an, die Kinder hierbei zu unterstützen. Mhm.
Wenn man jetzt Interesse hat an dieser App, wo finden wir die?
Die wird gerade nochmal überarbeitet. Das heißt also, aktuell findet man sie nicht in den App Stores. Mhm. Die findet man aber ab Frühjahr nächsten Jahres wieder in App Stores und auf unserer und man kann sich darüber gerne informieren, wenn man Prompt App eingibt oder Prompt Dipf, dann findet man auf unserer Homepage da einige weitere Informationen zu. Und wie gesagt, im Frühjahr nächsten Jahres wollen wir die auch wieder online schalten, nach einem größeren Relaunch, nach einer größeren Überarbeitung. Dazu werden wir in den nächsten Jahren noch viele Forschungen machen, aber wir wollen das auch immer als ein Produkt haben, was Kinder schon nutzen können, was sie kostenlos nutzen können und was sie unterstützen soll.
Und was das ja auch so besonders macht, Sie haben ja auch die Prompt-App zusammen mit Kindern weiterentwickelt jetzt in den letzten Monaten. Das ist ja auch ganz toll, dass Sie da auch wirklich die Beteiligten damit ans Boot, die es eigentlich angeht, mit ins Boot geholt haben. Und jetzt überarbeiten Sie die App dementsprechend.
Genau, also es war schon die Idee, dass wir Kinder wirklich beim Designprozess auch involvieren wollen, weil das auch schon was ist, was selten gemacht wird. Auch hier wieder ähnlich wie bei den Testungen bei Forschern. Die Frage ist, dass es nicht so einfach ist, wie wenn man jetzt Studierende bittet, mal Versuchskaninchen zu spielen und das mal sich durchzuklicken, sondern hier wirklich wollten wir noch einen Schritt weitergehen und die Kinder wirklich mit ins Boot holen. Wir haben angefangen mit einem Brainstorming-Prozess. Was wünschen sie sich eigentlich? Was für eine Unterstützung? Wie sollte die idealerweise aussehen? Wo haben sie Schwächen? Was würden sie einschätzen? Wo brauchen sie Unterstützung? Und dann auch konkreter, wie könnte so eine App auch kinderfreundlich gestaltet sein? Und genau diese Anregungen nutzen wir gerade für diesen großen Relaunch der App.
Jetzt gucken wir noch zuletzt einmal in die Zukunft, 10, 20 Jahre vielleicht, in Ihren Idealvorstellungen. Wie sollte denn das Lernen in der Schule dann idealerweise gestaltet sein?
Um es ganz kurz zu machen, es wäre stärker individualisiert, wenn ich mir das wünschen könnte. Wobei das nicht heißt, dass jeder macht, was er will. Das ist nicht gemeint, wenn ich meine von einer stärkeren Individualisierung spreche, sondern wirklich einen Unterricht, der stärker auf die Bedürfnisse von Kindern eingeht und auch das macht konkret geleitet, anhand von Daten, die wir auch haben und die genutzt werden sollten darüber, was ein Kind braucht. Und also wenn ich mir das idealerweise, wo Sie jetzt danach gefragt haben, skizzieren könnte, dann würde ich denken, dass wir stärker hingehen zu einem gemeinsamen Lernen, ein kollaboratives Lernen, was in Schulen stattfindet, was aber gleichzeitig gekoppelt ist mit einem individualisierten Üben. Also sprich, wir kommen um ein Üben nicht herum. Das ist ganz wichtig. Das sollte man auch immer wieder betonen, dass viele Dinge eingeübt werden müssen. Die müssen automatisiert werden. Darum werden wir nicht drum rumkommen. Und gerade da, um das Üben deutlich effektiver und auch angenehmer zu gestalten, ist einfach eine Computerunterstützung wirklich total hilfreich. Und da gibt's auch immer stärkere diese Tutorensysteme und verschiedene andere Tools, zu denen wir am DIPF auch forschen, die am DIPF auch in Teilen selbst designt werden. Und das quasi zu koppeln, dieses individualisierte, oft computergestützte, adaptive Üben zu koppeln mit einem starken gemeinsamen Lernen, was dann in der Schule angeleitet durch Lehrkräfte stattfindet. Das wäre so ein Ideal, wo ich hoffe, dass wir da hingehen in den nächsten 10 Jahren.
Ja, Herr Broth, ich danke Ihnen sehr für die Ausführungen und ich wünsche Ihnen und Ihrem Team weiterhin sehr viel Erfolg bei
Vielen
Ihrem
Dank.
Weg, dass
danke
die
sehr.
Schule in 10, 20 Jahren einfach noch spannender wird und besser und vor allem die individuellen Voraussetzungen der Kinder auch mehr berücksichtigt. Herzlichen Dank.
Vielen Dank Ihnen.